BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre und grüß Gott, sagt Hermine Kaiser zu unserem Ratsch heute. Mich schaut gerade so eine schöne Kuh an. Das ist das Titelblatt vom neuen altbayerischen Festtags- und Brauchtumskalender, der jetzt gerade druckfrisch erschienen ist fürs nächste Jahr, fürs Jahr 2025. Und darüber ratsche ich gleich mit unserer Brauchtumsexpertin Dorothea Steinbacher und über Oktoberbrauchtum. Und da gibt es auch spannende, interessante Geschichten. Und Sie hören mich gerade blättern und die Namenstage dürfen wir auch nicht vergessen. Kirchweihmonat ist auf jeden Fall im Oktober. Auch das ist ein Thema gleich. Und ums gute Essen geht's allerweil, wenn wir zwei ratschen. Schmalzgebäck. Da hätten Sie jetzt sicher auch Lust drauf, wenn es ganz frisch und heiß ist. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören und bin schon sehr gespannt, was der Monat Oktober wieder alles bringt. Servus und grüß Gott, sage ich zu Dorothea Steinbacher. Schön, dass du wieder da bist. Einmal im Monat kommst du zu einem Brauchtumsratsch. Wir freuen uns immer alle.
Ich freue mich auch. Guten Morgen, liebe Hermine.
Und ich freue mich, meistens trifft es mich, Gott sei Dank, dass wir einmal im Jahr über den neuen altbayerischen Festtags- und Brauchtumskalender ratschen, der jetzt gerade druckfrisch hier liegt, mit einer schönen Kuh, wie ich gerade gesagt habe, auf dem Titelbild. Und das ist jetzt schon der 26. Kalender. Sind wir gemeinsam mit dem Kalender alt geworden?
Mit dem Kalender sind
jung geblieben. Jung geblieben.
Und hoffentlich dauert es nur Zeit. Wir hätten noch so viele Themen und es macht so großen Spaß, diesen Kalender zu machen. Und wir haben so eine große Freude und so viele Themen noch im Petto. Und der ist jetzt auch ganz dick voll mit lauter neuen, spannenden Themen. Und ich freue mich jetzt auch drauf, dir den vorzustellen.
Ich finde es ja immer wieder spannend, dass ihr jeden Kalender anders machen könnt. Man meint sich immer, das Brauchtum, das wiederholt sich. Am 4. Dezember ist Barbara-Tag und am 26. Juli ist Anna-Tag. Aber es kommt ganz viel dazu. Und da merkt man, wenn man durch den Kalender Jahr für Jahr geht, wie reich Brauchtum in Oberbayern, Niederbayern, Oberpfalz und im Rest von Bayern ist. Es ist schon beeindruckend.
Ja, das ist wirklich toll. Und wir entdecken immer wieder neue Bräuche und neue interessante Geschichten. Und natürlich hast du recht, das Brauchtum sich immer wieder wiederholt. Also am 6. November ist halt einfach Leon Hardy und da wird sich nichts dran ändern. Aber es gibt erstens unglaublich viele Leon Hardy-Ritte und Fahrten. Und dann finden die nicht alle am 6. November statt, sondern es gibt welche, die haben es im Juli vorverlegt, weil das Wetter schöner ist. Und andere fahren schon im Oktober. Und auch der heilige Leonhard hat so viele Aspekte, die man beschreiben kann. Erst seine Geschichte und wie es dazu gekommen ist und welche Kirchen da gegründet worden sind und ihm gewidmet worden sind und was alles passiert ist auf den Leonhardi-Fahrten. Also allein damit kann man schon, ich weiß nicht, wie viele Kalender füllen. Und dann gibt es noch andere Ritte und Fahrten und es gibt Wallfahrten und es gibt, was mich ja auch besonders interessiert, ist kulinarisches Brauchtum. Also ich stöber in alten Rezepten und jetzt habe ich wieder ganz ein spannendes Rezept ausfindig gemacht und die Geschichte dahinter von den Berchtesgadener Frauen, die zum Josefitag ein ganz bestimmtes Brot backen, was also jetzt quasi 100 Jahre lang ausgestorben war und nicht mehr gebacken wurde. Und die haben jetzt diesen Brauch wiederbelebt und da bin ich darauf aufmerksam geworden. Und dann haben wir uns da ins Benehmen gesetzt und dieses Rezept hin und her geschickt und Fotos. Und das war so spannend und das ist jetzt im Kalender. Das ist auch ein Artikel, auf den ich sehr stolz bin und über den ich sehr glücklich bin. Und lauter solche schöne Geschichten passieren da bei der Arbeit, sodass sich die Arbeit gar nicht immer wie eine Arbeit anfühlt.
Und Gott sei Dank, bei uns erzählst du es. Erntedank ist gerade rum. Kirchweih steht uns bevor. Positiv steht vor uns. Kirtanudeln sind auch ein Teil von der vom Brauchtums- und Festtagskalender und über all dieses Brauchtum ratschen wir gleich weiter. Und wie schön Brauchtum in Bayern sein kann und der nächste große Feiertag ist ja Kirchweih und da geht es ja immer um die Kirchweihnudeln. Ein herrliches Schmalzgebäck.
Ja, aber noch der Kirch. Erst muss in die Kirche gegangen sein. Da haben sie früher schon die Geistlichkeit darüber beschwert, über die unzüchtigen Mädels, die es gar nicht mehr aushalten in der Kirchenbank, weil sie sich schon freuen aufs Feiern hinterher. Also das ist ein immer weltlicher gewordenes Fest, Kirchweih sozusagen. Erntedank ist ja ein kirchliches Fest, auch wenn das von der Kirche nicht festgelegt ist, wann es genau gefeiert werden muss und dass es überhaupt gefeiert werden muss. Also du hast es schon gesagt, es ist vorbei am letzten Sonntag, am ersten Sonntag im Oktober. Manche sagen auch noch am Sonntag nach Michaeli wird das gefeiert. Da dankt man für die Ernte und dass alles ruhig geblieben ist, dass die Felder zu bestellen sind. Ich denke jetzt gerade an andere Gebiete, wo die Äcker und alles verwüstet ist. Also da haben wir wirklich zu danken. Und dann gibt es das Kirchweihfest, wo zwar auch gedankt wird, weil das am Ende der Erntezeit ist, wenn die Ernte eingebracht ist. Aber eigentlich war das Kirchweihfest das Gedenkfest zur Weihe der Kirche, wie der Name ja schon sagt. Und so hat jede Kirche, die natürlich ja alle zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt geweiht worden sind, an unterschiedlichen Terminen das Kirchweihfest gefeiert. Sodass also in jedem Dorf, weil wenn man durch Bayern fährt, dann steht ja gefühlt in jedem Dorf mindestens eine Kirche und dazwischen auch noch ein paar, immer ein Kirchweihfest war das ganze Jahr. Und natürlich ist da das Nachbardorf auch zum Kirchweihfest in das andere Dorf gekommen. Und das ist dann irgendwann sowohl der geistlichen als auch der weltlichen Obrigkeit zu viel geworden, dass also ganz Bayern quasi permanent am Kirchweihfeiern war. Und dann haben sie im 19. Jahrhundert die Reißleine gezogen und eine Allerweltskirchweih eingeführt. Das heißt, ein fixes Kirchweihdatum, an dem alle Welt, also alle die Kirchweih feiern müssen, und zwar am dritten Sonntag im Oktober. Das ist jetzt auch so, am dritten Sonntag im Oktober ist seitdem Kirchweih, aber zusätzlich wird natürlich die individuelle Kirchweih auch gefeiert.
Feiern ja. In Bayern heute.
Es wird gefeiert, das Patrozinium wird gefeiert, die Kirchweih wird gefeiert und die Allerweltskirchweih wird gefeiert. Aber jetzt in 1,5 Wochen quasi ist der offizielle Kirchweihtermin, der sich ja nicht nur auf den Sonntag, sondern feiertechnisch meistens auch noch zumindest auf den Montag bezieht. Das ist der Kirchweihmontag dann, wo viele Geschäfte zu sind und wo im traditionellen Bayern auf dem Land oft gar nicht viel läuft, außer dass man einfach weiter feiert bzw. sich vom Sonntag erholt. Und woran man auch erkennen kann, dass Kirchweih naht, das ist, wenn aus der Kirche der Zachäus raushängt, also aus dem Fenster im Kirchenturm. Der Zachäus ist nämlich die Kirchenfahne mit einem weißen Kreuz auf rotem Grund, also eine Längsfahne, dass man sich da also nicht irgendwie so eine Schweizer Flagge vorstellt, sehr langgezogen. Mit einem weißen Kreuz auf dem roten Grund und die wird vor Kirchweih zum Kirchturmfenster rausgehängt und flattert dann im Wind und alle sagen, ah, der Zachäus hängt.
Warum heißt die Zachäus?
Die heißt Zachäus, weil am Kirchweihsonntag diese Geschichte vorgelesen wird. Das Evangelium wird vorgelesen, in der die Geschichte des Zachäus vorkommt. Das war ein Zollbeamter und Steuereintreiber, der beim Einzug Jesu in Jerusalem, weil er so klein war, der Zachäus, nichts gesehen hat und deswegen ist er auf den Baum geraxelt, damit er den Jesus auch sieht in Jericho. Und dieser Steuereintreiber war natürlich sehr verhasst in der Bevölkerung, weil die oft in die eigene Tasche gearbeitet haben und also die Bevölkerung drangsaliert haben. Also ein verhasster Steuereintreiber, der da auf den Baum geraxelt ist, um den Jesus zu sehen. Und dann deswegen waren alle unglaublich erstaunt, als Jesus also auf der Höhe von dem Baum mit dem Zachäus drin war, angehalten hat und gesagt, Zachäus, komm herunter, ich möchte heute in deinem Haus einkehren und mit dir zusammen essen. Und der Zachäus total erstaunt kraxelt vom Baum runter und ist also wirklich der Einladung oder der Aufforderung gefolgt und ist mit Jesus in sein Haus gegangen, hat ihn bewirtet und ist fortan, hat sein auf die Seite gebrachtes, unredlich erworbenes Vermögen den Armen geschenkt und ab sofort wirklich ganz ordentlich gearbeitet und zum Wohle der Menschen. Das ist die Geschichte vom Zachäus. Und die wird am Kirchweihsonntag eben vorgelesen. Und um sich das besser merken zu können, warum die Fahne jetzt rot-weiß ist, hat man im Volk irgendwann die Legende erfunden, dass sich der Zachäus wohl so eilig, so klar und ein bisschen gestumpert offensichtlich, auf den Baum aufgekraxelt ist und wieder runtergekraxelt ist in großer Eile. Da hat er sich sein rotes Hemd zerrissen und dann hat die weiße Unterhosen ausgeschaut. Und deswegen ist die Kirchweihfahne rot mit ein bisschen weiß.
Also das hängt der Unterhosen aus dem Kirchturmfenster.
Ganz so ist es nicht. Und das ist natürlich auch nur eine nette Legende. Aber so kann man sich das merken, wie die rot-weiße Kirchturmfahne mit dem Zachäus und mit dem Evangelium zusammenhängt.
Eine schöne Geschichte. Gehört zur Kirchweih, also zum Allerweltskirch. Kirchweih reden wir jetzt nicht über die einzelnen Kirchweih.
Nein, wir reden vom Allerweltskirchweih.
Sonst könnte man, wie du sagst, jeden Tag Kirchweih feiern.
Sonst könnte man fast jeden Tag Kirchweih feiern. Ich meine, natürlich gibt es viele Kirchen, die an Maria Himmelfahrt geweiht sind oder an ganz bestimmten Tagen häufen sich natürlich die Kirchweihen. Aber wir sprechen jetzt über Allerweltskirchweih am dritten Sonntag im Oktober.
Jetzt haben wir gerade den ersten Sonntag gehabt. Nach den zweiten, den ersten, weil Erntedank war. Jetzt reden wir aber auch noch über das Kulinarische bei Kirchweih, weil wir gerade über die Kirternudeln geredet haben. Und die Kirterhutschen muss man noch erwähnen.
Ja, also die Kirchweih wurde früher von vielerlei Vergnügungen begleitet. Ich meine, heute ist ja nicht so, dass man bis zur Kirchweih warten muss, dass man in Schmolzennudeln baden kann sozusagen und dass man eine Gaudi hat. Aber früher war das eines der größten, üppigsten und vor allem vom Essen und vom Trinken her unmäßigsten Feste überhaupt, weil die Leute dann auch Zeit und Muße gehabt haben zu feiern. Also mitten im Sommer, wenn wir jetzt hier, keine Ahnung, mit Aperol Spritz am Strand liegen, da waren die beim Hang und da haben die keine Zeit gehabt. Und jetzt die Felder sind abgeerntet, bis nur auf ein paar so Maisstängel, die noch stehen, aber die Felder sind abgeerntet, die Ernte ist eingebracht, es ist alles in Sicherheit quasi, es ist unter Dach und Fach, sogar das Obst ist zum großen Teil geerntet und verarbeitet und konserviert. Und da kann man feiern und fröhlich sein, das sieht man auch daran, dass jetzt die ganzen Volksfeste gerade waren oder sind. Ja, das Herbstfest, das Oktoberfest, das Gäubodenfest, das viele kleine Volksfeste, dass man jetzt einfach sich Zeit nimmt zu feiern und auch in der Stimmung ist, ausgelassen zu feiern. Und da hat man sich einfach auf Kirchweih gefeiert, weil da sind auch Gänse geschlacht worden und da hat man einfach üppig auftischen können. Und wie gesagt, dann hat die Bayerin Schmolznudeln gebacken. Das gibt es heute noch so an vielen Bauernhöfen wird das noch gemacht mit den Schmolznudeln. Natürlich die Bäcker und Konditor bauen Schmolznudeln. Viele Freilichtmuseen backen Schmolznudeln. Und ich werde immer gefragt, ja, warum den Schmolznudeln, warum haben die keinen Kuchenbacher oder so? Ja, einfach weil das bis vor relativ kurzer Zeit, 100, 150 Jahre oder so, hat es ja keinen Küppersbuschherd in den Küchen gegeben oder so, sondern da haben die Leute am offenen Feuer auf dem Dreifuß gekocht und da hat man halt einfach ein Schmolzhaus machen können und deswegen war das Süßgebäck, was man zubereiten hat können, war Schmalzgebackenes. Mhm. Natürlich hat man auch Brot gebacken. Viele haben eigene Brotbacköfen gehabt, die keinen eigenen Brotbackofen außerhalb des Hauses gehabt haben. Die haben ihren Brotteig zum Bäcker getragen und haben also vom Bäcker das backen lassen. Und da hat man dann hinterher auch nochmal so einen Zelten oder so eine Wehe hineinschieben können. Ja, da hat es dann so, also auf diesen großen, flachen Blechen, so Zwetschgenwehe, drunter irgendein Hefetorg oder so und ein paar Zwetschgen drauf oder ein Schmierkocher hat es dann gegeben.
Was ist das?
Das sind auch diese flachen Wehen, das ist aber eher eine Oberpfälzer Spezialität und alle diese Kuchen, die man nach dem Brotbacken noch schnell in den heißen Brotofen reingeschoben hat. Das waren natürlich auch süße Kuchen, aber das war nichts. Ich meine, so ein Brotofen, der ist nicht ununterbrochen angeschürt gewesen. Das war was Besonderes. Das war eine Ausnahme alle paar Wochen einmal. Aber so die süßen Gebäcke, die man daheim zubereiten hat können, waren halt Schmolznudeln. Und deswegen waren so die Feiertagsnudeln. Und an Kirchweih haben die also, da müssen manche Bäuerinnen und manche Mägde wirklich ununterbrochen am Schmolzhofer gestanden sein, wenn man sich vorstellt, wie viele Leute das da gekommen sind. Und dann ist dazu gekommen, dass ja viele Bauern in der im Dehn oder in einem großen Schuppen oder Nebengebäude, was gehabt haben, eben einen Kinderrutsch aufgebaut haben, wie du schon gesagt hast.
Und das muss ich erzählen, das ist auch einer meiner Lieblingsbräuche, die ich nur von dir kenne, die Kinderrutschen.
Das gibt's bei euch gar nicht, oder was?
Habe ich vorher, kenne ich nur von dir, habe ich noch nie gesehen.
Ja, schau, das ist ja schön, dass ich dir da einen neuen Brauch vermitteln konnte. Na, also ein Kinderrutsch, auf Hochdeutsch eine Kirchweihschaukel, weil Hutschen nämlich Schaukeln heißt. Das ist jetzt aber keine Schaukel, wie man sich so vorstellt, so eine Kinderschaukel mit zwei Seilen und einem Bredel, wo man drauf sitzt, sondern das ist eine lange Leiter, die waagrecht gelegt wird, entweder eine Leiter oder ein Lawn, so ein dickes Brett. Und die Leiter oder dieses dicke, lange Brett, die werden am Anfang und am Ende mit Seilen oder mit Ketten so umschlungen und dann an Haken an der Decke oder am Balken an der Decke befestigt. Ich glaube, das kann man sich vorstellen. Die hängen dann so waagrecht wie so ein ganz langes Brettl, was vorne und hinten aufgehängt ist. Und da können unter Umständen 10, 20 Leute so rittlings sich hintereinander draufsetzen, wie so auf dem Pferdl. Und das machen natürlich die Kinder gern. Und früher waren das halt auch junge Leute und Burschen und Dirndl und so, jetzt immer noch. Aber natürlich ist eine besondere Gaudi für die Kinder und für die Jugend. Und da wird dann so
odaucht.
Ja, also vorn und hinten wird odaucht. Da steht, die stehen dann, die vorn und hinten stehen auf dem Brett und halten sie an diesen Seilen oder Ketten fest. Und da wird dann kräftig odaucht. Und es muss jemand dabei sein, der aufpasst und der am fortgeschrittenen Tag dann auch nicht betrunken ist. Weil wenn man nämlich zu viel odaucht und zu viel hutscht, dann kann es sein, dass man an den Deckenbalken knallt. Und da hat es schon schlimme Verletzungen gegeben. Oder wenn das allzu wild ist oder wenn die Aufhängung verrutscht, dann kippern alle runter. Also da ist immer wieder was passiert. Aber heute passt man natürlich auf, wenn man sich der Gefahren bewusst ist. Aber das ist immer noch ein Riesenvergnügen, weil da so ein Kirchhutsch einfach nur zur Kirchweih aufgebaut wird. Also das ist etwas, was das also besonders macht, weil wir können ja das ganze Jahr genug essen und trinken. Das ist nicht so, dass wir auf Kirchweih warten müssen, dass wir endlich einmal satt werden und üppig essen können. Aber ein Kirchhutsch gibt es nur an Kirchweih. Also das ist ein Vergnügen, was es ansonsten nicht gibt. Und das ist eine Riesengaudi und das ist auch so halb privat, auch wenn man jetzt in ein Freilichtmuseum geht, die sowas aufbauen. Aber es ist jetzt kein Rummel und keine Kirmes und kein riesen, ich weiß es nicht, Volksfest, sondern das ist so halb privat im Dorf, in einer kleinen Gemeinschaft.
Ein gemeinsamer Spaß.
Ein gemeinsamer großer Spaß.
Bist du schon auf der Kirchhutschen gesessen?
Ja, in meiner Kindheit und Jugend natürlich, weil bei uns im Nachbar oder im übernächsten Dorf wird regelmäßig, ich hoffe heuer, wieder eine Kirchweih-Schaukel aufgebaut, ein Kirchhutsch, und da kann jeder kommen und hutschen. Aber wer also nicht weiß, wo in seiner Nähe man das Vergnügen haben kann, der kann einfach mal bei die Freilichtmuseen auf den Webseiten schauen. Viele Freilichtmuseen bauen Kirchweih-Schaukeln auf, also Kirchhutschen auf, und da ist dann jeder und jede willkommen.
Brauchtum rund um Kirchweih, Dorothea Steinbacher kennt's und erzählt's uns. Wahrscheinlich erinnern sich einige von Ihnen jetzt auch an fröhliche Stunden am Kirchweih, Sonntag oder Montag mit der Kirchhutschen. Schönes Bild. Und ich blätter schon wiederum im altbayerischen Festtags- und Brauchtumskalender für Oberbayern, Niederbayern, Oberpfalz, und unter der freundlichen Kuh steht noch mit Mond aus Saat und Pflanzkalender, was natürlich im bäuerlichen Leben ganz, ganz wichtig ist. Und wenn man so durchblättert, es gibt immer wieder was Neues. Und da haben wir schon eingangs drüber geredet. Das ist auch das Schöne über Brauchtum, über Feiertage, über kleine Kirchel, über Jahrestage. Es ist natürlich bestimmt sehr intensiv, sich mit dem Kalender zu beschäftigen. Und nach dem Kalender ist vor dem Kalender. Aber es tut sich immer wieder was Neues, hast du eingangs ja schon gesagt.
Ja, es tut sich immer wieder was Neues. Und mich begeistert vor allem die Mischung eigentlich. Also es ist eine gute Mischung aus kirchlichen und weltlichen Bräuchen, aus Essen und Trinken und Wallfahrten und Pflanzen, weil Pflanzen sind ja auch so ein großes Interessensgebiet von mir, und vor allem die Mythologie und das Brauchtum, was hinter den Pflanzen steht. Und da haben wir jetzt zum Beispiel in dem aktuellen Kalender die Petersilie drin, die wir eigentlich kennen als Grünzeug auf der Suppe oder so.
Eins meiner Lieblingskräuter. Und passt zu allem.
Passt zu allem. Aber wie haben die Petersilie früher verwendet? Und was gibt es jetzt noch für ein Kinderlied, was uns daran erinnert, wie die Petersilie verwendet worden ist? Also solche Sachen finde ich dann so spannend, dass also hinter unserem ganz normalen Gewürz- und Suppenkraut sich wirklich altes Brauchtum verbirgt. Jeder kennt wahrscheinlich diesen Vers: Petersil und Suppenkraut wächst in unserem Garten. Unser Lieschen ist die Braut, soll nicht länger warten oder kann nicht länger warten. Das ist ein Kinderlied, so ein Auszählreim: roter Wein, weißer Wein, morgen soll die Hochzeit sein. Das ist so ein ganz harmlos klingender Auszählreim. Aber der erinnert, wenn man sich auskennt, daran, dass Petersil und Suppenkraut ist ja Liebstöckel oder Mackikraut, beide Kräuter waren, die benutzt wurden früher von verzweifelten Frauen, um unerwünschte Schwangerschaften zu beenden. Das heißt, unser Lieschen ist die Braut, kann nicht länger warten. Roter Wein, weißer Wein, morgen soll die Hochzeit sein. Und das sind so Aspekte, die uns heute natürlich überhaupt nicht mehr klar sind. Weil die Petersiliensamen und das darin enthaltene Petersilienöl ganz starke Kontraktionen und verursachen im ganzen Körper. Also das darf man jetzt nicht nachmachen, soll man auch nicht ausprobieren. Eine Überdosierung kann sehr, sehr gefährlich sein. Aber das lässt tief blicken und lässt uns in die Geschichte unserer Vorfahrinnen so eintauchen. Und das aufgehängt an diesem harmlos erscheinenden Petersilienkraut, das finde ich, sind einfach spannende Geschichten.
Da hast du auch einen Spruch drin, dass in vielen europäischen Ländern den Spruch gibt: Petersilie bringt den Mann aufs Pferd und die Frau unter die Erde.
Genau, weil die Petersilie nämlich auch als Aphrodisiakum gilt, also als Liebesmittel, aber als Liebesmittel eben, um den Mann anzuregen. Und deswegen der Spruch: Petersilie bringt den Mann aufs Pferd und die Frau unter die Erde, weil natürlich viele verzweifelte Frauen in ihrer Verzweiflung das komplett überdosiert haben, weil an Petersiliensamen und Petersilienöl ist ja jede herangekommen und die haben einfach in der Hoffnung, dass diese Schwangerschaft weggeht, viel zu viel davon eingenommen und viele Frauen sind gestorben, viele Kinder sind gestorben, es sind viele Kinder wohl auch dadurch geschädigt worden, auch wenn sie überlebt haben. Also das ist etwas, was auf keinen Fall nachgemacht werden darf, aber was eben ein Schlaglicht wirft auf die teilweise sehr traurige und verzweifelte Geschichte der Frauen früher.
Was auch immer ein wichtiges Thema bei dir ist.
Ja, und das finde ich ganz wichtig, weil wir ja quasi die Judith Kumpfmüller, meine Co-Autorin für Oberpfalz und Niederbayern, und ich mache ja Oberbayern in dem Kalender. Wir sind ja quasi das ganze Jahr unterwegs. Viele Leute sagen: Wie lange arbeiten ihr so an so einem Kalender?
Immer.
Immer, genau. Das lässt sich überhaupt nicht zeitlich eingrenzen, weil wir immer die Augen und Ohren offen halten, um solche Geschichten aufzuspüren. Und so kommen wir eben auch auf diese Themen. Und wenn man da so gräbt in der Vergangenheit und im Brauchtum, im bayerischen Brauchtum, dann stellt man fest, dass sehr viel Brauchtum von den Frauen getragen und weitergegeben wurde und wie sehr Frauen aber auch gelitten haben und reglementiert waren, was die alles nicht dürfen, was sie alles müssen. Ich habe ja schon mal gesagt, ich gehe so gern auf Friedhöfe. Das machen wir dann im November wieder. Aber ich gehe wirklich, ich war jetzt viel unterwegs und gehe in fremden Dörfern oder Orten immer gern auf den Friedhof, weil man da, finde ich, irgendwie so
die Geschichte des Ortes atmen
kann. Ja? Also man liest die Namen auf den Grabsteinen und macht sich dann die Zusammenhänge, malt sich die Zusammenhänge aus. Man sieht, wie die Gräber bepflanzt sind, was da typisch ist und so.
Wer seine Kinder in beiden Weltkriegen verloren hat. Ich finde das auch immer ein Geschichtsbuch, auf Friedhöfe zu gehen in kleineren Orten.
Ja, und ich war auf einem Friedhof in der Nähe von Altötting, der mich wirklich nicht mehr loslässt, mit einem großen Grabstein. Da sind die Eltern gestorben, irgendwie in einem relativ fortgeschrittenen Alter. Und dann stand dass innerhalb von 2 Jahren, das war im 19. Jahrhundert, Anfang des 19. Jahrhunderts, innerhalb von 2 Jahren starben unsere lieben Kinder und dann kommen 6 Namen an Diphtherie und Typhus oder so ähnlich. Und dann stelle ich mir vor, wie diese Eltern und insbesondere die Mütter gelitten haben, die so viele Kinder gekriegt haben und so viele Kinder verloren haben, was das für ein Schmerz gewesen sein muss, was das für eine körperliche Belastung auch gewesen sein muss. Weil du eben eingangs gesagt hast, dass besonders die Geschichte der Frauen bei mir immer im Kalender auftaucht, weil ich finde, dass die Geschichte des Brauchtums auch eben ganz zum großen Teil von Frauen getragen wurde und Frauengeschichte widerspiegelt. Ja, aber jetzt gehen wir von den ernsten Themen einmal weg. Es gibt natürlich im Sommer immer unglaublich viele Freilichtspiele. Und wenn wir jetzt gerade im Oktober sind, dann blättern wir in den Oktober.
Das machen wir. Ich sehe gerade wieder schöne Fotos vom Juli, von alten Bilder, Frauen mit weißen Kopftüchern von der Ernte. Dann sind auch Rezepte drin, zum Beispiel gegen Sonnenbrand. Dann ein Lieblingsmaler, der Leibl, mit
der
drei Wilhelm Frauen.
Der Leibl mit den 3 Frauen in der Kirche. Da bin ich extra nach Berbling gefahren. Ich muss gestehen, zu meiner Schande, zum ersten Mal im Leben bin ich extra nach Berbling gefahren, um den Ort aufzusuchen, an dem der Wilhelm Leibl diese 3 Frauen in der Kirche gemalt hat. Und das empfehle ich jedem und jeder, die das liest, weil man da nochmal ganz ein anderes Gefühl für dieses Bild bekommt. Also da sitzen 3 Frauen in 3 Lebensaltern, ein ganzer Junge,
eine in einer schönen Tracht
und eine alte Frau, ja, die sitzen in der Kirchenbank und lesen in den Gebetbüchern. Und man sieht genau, wenn man in der kleinen Kirche ist, welche Kirchenbank das war. Und da ist dann auch eine Erläuterung im Vorraum von der Kirche ausgehängt, dass die Frauen da stundenlang bei größter Kälte sitzen mussten, bis sie also im Modell sitzen mussten und er ja auch da frierend in der Kirche saß und ewig dran gemalt hat. Und es ist wirklich ein ganz wunderbares Bild, was ich da vorstelle im Kalender.
Und wo man sogar die Texte lesen kann aus den Gebetbüchern.
Genau, deswegen habe ich das nochmal vergrößert rein fotografiert, weil in dem einen Gebetbuch, was aufgestanden ist, aufgeschlagen ist, da kann man sogar den Text dieses Gebetbuchs lesen.
Jetzt und blättern wir zum Oktober.
Und im Oktober nächstes Jahr, genau, da jetzt...
Der Zachäus hängt das ab.
Der Zachäus, der hängt auch im Kalender, genau, da habe ich ein schönes Foto drin von der Kirche in Truchtling, wo die Fahne, die Kirchenfahne nochmal drin ist. Und im Oktober jährt sich eben zum 200. Mal nächstes Jahr die Thronbesteigung von Ludwig I., diesem Kunstbegeisterten mit Leo von Klenze, Königsplatz, Ludwigstraße und so weiter.
Und Bayern mit Y, das hat auch dieser König durchgesetzt. Das jährt sich jetzt auch zum 200. Mal, dass man uns nicht mit I schreibt, sondern mit Y.
Genau, das steht auch in meinem Artikel drin, in dem Beitrag, was der König Ludwig I. dann alles verändert hat. Das ist wirklich ganz massiv, wenn man sich das einmal klar macht. Wie du schon sagst, die Schreibweise von Bayern, was man bis dahin mit AI geschrieben hat, hat man dann mit Y geschrieben, weil der so ein Griechenland-Fan war, dass er das Y so toll gefunden hat. Und seitdem schreiben wir Bayern mit Y. Und er hat viele der Montgelas'schen Verordnungen wieder rückgängig gemacht, weil die Bayern nach der Säkularisation natürlich aufgestanden sind. Die durften keinen Rosenkranz mehr beten und die Wallfahrten waren verboten und ich weiß nicht, was alles verboten war. Und da hat er sehr viel dann wieder zugelassen, weil er sehr nah an den Menschen war und das mitgekriegt hat, dass die sehr unruhig sind und dass er ganz gut daran tut, da viel Brauchtum wieder zuzulassen. Er hat viele geschlossene, aufgelassene Klöster wieder zugelassen und geöffnet. Unter anderem auch das Frauen-Chiemseer-Kloster, die durften dann auch wieder die Nonnen da weitermachen. Viele unter der Bedingung, dass sie eine Schule eröffnen. So kamen die vielen klösterlichen Schulen, die dann im 19. Jahrhundert aufgemacht haben. Und im nächsten Jahr widmet sich nämlich auch die Bayerische Landesausstellung vom Haus der Bayerischen Geschichte dem Thema Ludwig I. wird König.
Bayerns größter König? Fragezeichen Ludwig I. Und da hast du auch das berühmte Bild drin von Karl Josef Stieler, unser schöner König im Krönungsornat.
Ja, also ganz traditionell ist der König da dargestellt, also mit sämtlichen Herrschaftszeichen, eine Krone und ein Zepter in der Hand und ein Hermelinmantel und ein roter Samtumhang, üppig mit Gold bestickt. Und dann hat er ganz feine Schuhhalo, die also auch aus so einem glänzenden Samt mit Gold bestickt sind. Und da steht er vor seinem Thronsessel mit einer, in einer Herrscherpose. Und hinter ihm, das ist bei ganz vielen Herrscherporträts der Fall, hinter ihm senkrechte Säulen, die also wirklich an griechische Baukunst erinnern, weil er ja der große Griechenland-Verehrer war. Also das ist ein Porträt, wie er sich das gewünscht hat und wie er sich am Anfang seiner
Regentschaft
sehen wollte.
Sind aber auch auf jeder Seite dann zum Beispiel Rezepte drin. Bei Petersilie war ein Herzwein von Hildegard von Bingen da. Im Oktober 2025 ist das Rezept für Apfelschnee und lustige Sprüche, Witze und Fragen, zum Beispiel auf der Seite vom König Ludwig. Wissen Sie, was der Gneißen bedeutet? Ich habe es nicht gewusst. Jetzt sehe ich gerade die Antwort. Was heißt der Gneißen?
Der Gneißen, das heißt kapieren, verstehen oder begreifen, das hast du wirklich nicht gewusst.
Nein. Also das habe ich nicht gekneist.
Das hast du nicht gekneist, genau. Und also man sagt, das der kneist der nicht. Von wegen, das kapiert der nicht. Also heute würde man sagen, das rafft der eh nicht.
Aber ist doch ein schönes Wort.
Das ist der Gneißen, genau. Oder ein Gneißen. Gneißen, das kneist er nicht oder das der kneist er nicht. Also wir haben in jedem Monat diese Rubriken, die in jedem Monat einmal vorkommen, nämlich eben das, was wir gerade zitiert haben. Wissen Sie, was ein fast vergessenes bayerisches Wort bedeutet? Weil es gibt so viele Wörter, die ich aus meiner Kindheit und Jugend noch kenne und die ich heute immer seltener höre. Und deswegen versuchen wir an diese fast vergessenen bayerischen Wörter zu erinnern. Dann gibt es natürlich, wie du schon gesagt hast, in jedem Monat ein Rezept. Dann gibt es in jedem Monat ein Hausmittel, was man gegen verschiedene kleine Wehwehchen oder Beschwerden anwenden kann. Und in jedem Monat natürlich mehrere, 6 bis 7 bis 8 große Artikel, die wir immer neu recherchieren, zu den unterschiedlichsten Themen des bayerischen Brauchtums. Und jeden Monat vorangeschaltet ist ein Kalendarium vom 1. bis zum 31., wenn es 31 gibt, oder auch bis zum 30., mit den Bauernregeln, mit allen Namenstagen, mit den Sä- und Auskalender, mit Aussaatkalender, mit den Holzschlagregeln, wann man also welches Holz schlagen soll, zu welchem Zweck.
Die Mondzeiten, ganz wichtig.
Genau. Und vor allem mit unserem Veranstaltungskalender, der für jedes Jahr neu recherchiert wird. Das heißt, wir haben jedes Jahr sind es über 2000 Veranstaltungen, in diesem Fall für das Jahr 2025.
Also vom Zwetschgenmarkt bis zur Kutschenfahrt. Also ach, schön, was alles in Bayern gibt. Ich blätter gerade genüsslich rum.
Ja, diese Veranstaltungen sind auch in jedem Monat drin. Das heißt, da sieht man dann vom 1. bis zum 31. des Monats jeweils, wo was los ist und wo man an einer brauchtümlichen Veranstaltung, an einem Konzert, an einer Wallfahrt, an einem Fest teilnehmen kann.
Der Bayerische Festtags- und Brauchtumskalender druckfrisch bei uns hier bei BR Heimat. Dorothea Steinbacher ist da und wir blättern gemeinsam rum. Brauchtum in Bayern, immer ein spannendes Thema. Und immer wieder tauchen Sachen auf, von denen manche sagen, ja, das kennt's ja nicht, das hat schon allerweil gegeben. Und andere sagen, das habe ich ja noch nie nicht gehört. Zum Beispiel der Metzgersprung.
Der Metzgersprung, genau. Das ist etwas, was mich wirklich begeistert, vor allem das Foto, das müsst man sehen. Schaut, dass wir jetzt im Radio sind und nicht im Fernsehen.
Nein, das ist gerade recht so. Das kann man nämlich, das kann man nämlich auch erzählen, was man sieht.
Das kann man auch erzählen, genau. Auf jeden Fall, im Kalender ist ein wunderbares Foto von den Metzgern, die an ihrem Freisprechtag, da findet nämlich der Metzgersprung statt, oder das ist der Metzgersprung, an ihrem Freisprechtag werden die Metzgergesellen, die da freigesprochen werden, ziehen die in einer ganz besonderen Kleidung durch München zum Marienplatz. Und zwar haben die Oberteile an, an denen früher echte Kälberschwänze hingen. Also das schaut ganz skurril aus.
Ja,
wirklich skurril.
Foto.
Inzwischen sind es künstliche Kälberschwänze, habe ich mir sagen lassen. Aber es schaut immer noch ganz eigenartig aus. Also da hat sicher, einer hat da sicher jetzt geschätzt 20 solche mindestens Kälberschwänze runterhängen von seinem Oberteil. Und so ziehen die durch München. Der Metzgersprung in München, der findet nicht jedes Jahr statt, aber nächstes Jahr im September wieder. Und zwar am 14. September 2025. Und deswegen haben wir da einen Artikel, habe ich da einen Artikel drüber geschrieben, weil ich das so schön und interessant finde, dass einer der letzten Freisprechtage ist, die so öffentlich nach altem Brauchtum gefeiert werden. Im letzten Kalender haben wir ja den Freisprechtag der Brauer und Melzer drin gehabt, der also auch noch öffentlich stattfindet, weil er natürlich mit Bier zusammenhängt und da so von den Münchner Brauereienverbund sehr groß gefeiert wird. Und nächstes Jahr ist dann eben der Metzgersprung dran, wo die Metzgergesellen und Gesellinnen freigesprochen werden. Und dieser Brauch, den gibt es seit vielen hundert Jahren. Und Metzgersprung heißt er deswegen, weil die dann in den Fischbrunnen springen und da getauft werden. Und dann haben die da solche Schaffen dabei, also so, wie sagt man, ein Schaff, das Wort gibt es im Hochdeutschen auch. Und ein Schaffe, das ist ein kleines Schaff. Also das ist ein hölzernes Gefäß, wo man Wasser schöpfen kann damit. Genau. Und mit denen Schaffe stehen die dann da drinnen in dem Fischbrunnen und schöpfen Wasser raus und spritzen alle Umstehenden nass. Also es muss früher ein wahnsinnig feuchtes Vergnügen gewesen sein. Deswegen habe ich da eine alte Grafik auch noch in dem Kalender drin, wo die Metzger, die früher auch schon, also die Gesellen, die früher auch schon so angezogen waren mit ihren baumelnden Kälberschwänzen an ihrer Kleidung, in den Fischbrunnen hineingestiegen sind und da untergetaucht wurden. Also das ist diese Taufe der Gesellen.
Und woher dann kommt der Brauch?
Also diese Freisprechfeiern, die hat es früher wohl für jedes Handwerk gegeben. Es gibt es jetzt noch vereinzelt bei den Druckern, also beim Druckereihandwerk, da heißt es Gautschen. Und die werden auch in einem Brunnen untergetaucht oder nass gespritzt. Und nachdem heutzutage keiner, so ein Geselle, mehr so gern untergetaucht wird, begnügen die sich oft damit, dass denen irgendwo in der Fassel eine sitzen. Hauptsache, er wird so ein bisschen nass oder auf einem nassen Schwamm drauf sitzen oder so. Aber es gibt auch das Gautschen im Brunnen noch. Das ist einfach eine große Feier, wenn diese ehemaligen Auszubildenden dann Gesellen sind, freigesprochen werden, dann ihren Meister machen können sie und freigesprochen. Das heißt, die sind dann frei. Früher war das ja ein Abhängigkeitsverhältnis von dem Auszubildenden, von dem Lehrling, der ja in der Familie des Lehrmeisters aufgegangen ist und gewohnt hat und da unfrei war. Und dann sind sie freigesprochen worden und durften dann diese Zunftzeichen auch tragen. Und viele dieser Freisprechfeiern, ich meine, die holen sie immer noch ihren Gesellenbrief irgendwo ab und da gibt es eine kleine Zeremonie. Aber diese großen öffentlichen, mit diesem öffentlichen Brauchtum auch, wo die dann so eben da in München in Fischbrunnen springen und mit ihren Kälberschwanzoberteilen durch München ziehen, das ist schon was ganz was Besonderes, dass die nach diesem uralten Brauch eben feiern. Und das ist bei den Metzgern eben auch nicht jedes Jahr der Fall, sondern nur alle paar Jahre. Und nächstes Jahr ist es wieder so. Und deswegen haben wir da einen großen Artikel drüber geschrieben.
Das Wort Gautschen habe ich auch total vergessen gehabt. Das kenne ich nur, wenn man auf einem Stuhl rumgewippt hat. Dann hat es immer geheißen, nicht so rumgautschen.
Ja, das hat mit Quetschen, Quietschen und vermutlich auch eben Tauchen oder Nassmachen oder so zu tun.
Schöne Wörter haben wir im Bayerischen.
Ja.
Die Hammertaler Mutter Gottes ist auch ein schönes Thema, ist im Monat Mai. Meinst du, schaffen wir noch vor die Elfer-Nachrichten?
Ja, die möchte ich noch gern vorstellen, weil das so erstmal eine wirklich sehr schöne Mutter Gottes-Statue ist, die aber auch im Bewusstsein vieler Münchnerinnen und Münchner ganz lebendig ist. Und die gehen viele gehen jeden Tag in die Heilig-Geist-Spitalkirche, da am Viktualienmarkt, wo das Tal beginnt zwischen Tal und Viktualienmarkt, das ist die Heilig-Geist-Kirche. Und da ist die Hammertaler Mutter Gottes drin und zwar steht die an einem Seitenaltar, also gar nicht einmal im Hauptaltar und fällt vielleicht gar nicht auf den ersten Blick auf,
aber
wenn man
schön,
reingeht.
Auf dem Foto, schöne Madonna.
Ja, die stammt aus der Zeit um 1440, das ist der weiche Stil, das heißt, die ist sehr schlank und hat so einen kleinen, also einen leicht gebogenen Körper, das nennt man den weichen Stil Anfang des 15. Jahrhunderts und die Geschichte ist die besondere. Die Hammertaler Mutter Gottes heißt deswegen Hammertaler Mutter Gottes, weil weil sie ursprünglich im Hammertaler Hof stand. Und der Hammertaler Hof, das war eine Weinschenke im Tal. Und die Familie Hammertal, also das Ehepaar Hammertaler, da war die Frau wohl ziemlich krank und dann ist sie nach Tegernsee gepilgert und hat da in einer Ecke verlassen diese Muttergottesstatue gesehen. Und dann hat sie den Abt von Tegernsee gebeten, dass sie diese Muttergottesstatue bekommt, um die bei sich zu Hause in München im Hammertaler Hof aufzustellen. Hat sie dann bekommen, hat sie dort aufgestellt und ist gesund geworden. Und dann sind so viele Leute gekommen und auch gesund geworden, dass diese Muttergottesstatue dann eben verehrt worden ist. Und über viele Umwege ist sie schließlich jetzt in der Heiliggeist-Spitalkirche gelandet. Aber da, wo früher der Hammertaler Hof gestanden ist, gibt es eine Erinnerungstafel an diesen Hammertaler Hof und an die Mutter Gottes. Das ist im Tal, wenn man vom Marienplatz kommt, auf der linken Seite, wenn man Richtung Isartor schaut. Und da ist jetzt ein großes Einrichtungshaus an dieser Stelle. Und vor diesem großen Einrichtungshaus befindet sich eine Bar, die da dazugehört. Und in der Bar ist eine Marmortafel, die erinnert an den Hammertaler Hof, die durfte ich auch fotografieren, die habe ich auch abgebildet.
Ist im Buch drin, ja.
So ist diese Mutter Gottes in der Heiliggeist-Spitalkirche quasi nur 100 Meter, 200 Meter Luftlinie von ihrem ehemaligen Aufstellungsort entfernt. Und das Besondere ist, wenn man in die Heiliggeistkirche geht und dann am linken Seitenschiff entlang geht, dann sieht man vor der Hammertaler Mutter Gottes immer ein Kerzenmeer brennen. Und es ist direkt quer vor der Mutter Gottes ist eine kleine Bank aufgestellt, weil so viele Menschen das Bedürfnis haben, sich dahinzusetzen und quasi meditierend diese Mutter Gottes Statue anzuschauen. Und die ist einfach sehr verehrt. Also die hat auch einen kleinen, etwas herausgehobenen Platz da in der Heiliggeistkirche und ist auf jeden Fall immer einen Besuch wert.
Und das schon seit vielen, vielen Jahren, Jahrhunderten. Du schreibst ja auch im Brauchtumskalender, zum 100-jährigen Jubiläum 1724 war der Zulauf in der Kirche so groß gewesen, dass man bereits nach weniger als 100 Jahren das Pflaster vor der Madonna erneuern musste, weil es durchgetreten war. Also eine unbekannte und doch ganz wichtige und bei vielen Leuten dann doch populäre Mutter Gottes.
Ja, und jedes Mal, wenn ich reinkam, um mir diese Madonna anzuschauen oder Fotos zu machen, saß mindestens ein Mensch auf diesem Bankerl vor der Hammertaler Mutter Gottes.
Die Hammertaler Mutter Gottes in der Heiliggeistkirche in München. Wissen wenige, jetzt wissen es viele. Danke, Dorothea. Nach die 11er Nachrichten ratschen wir weiter. Nochmal über den Festtags- und Brauchtumskalender und über die Namenstage und wichtige Kalendertage im Monat Oktober.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Und habe die Ehre und grüß Gott zur zweiten Stunde von unserem Brauchtumsratsch, sagt Hermine Kaiser. Ich ratsch gleich mit Dorothea Steinbacher weiter über Brauchtum in Bayern. Und da gibt es wirklich viel, ist ja auch gerade der altbayerische Festtags- und Brauchtumskalender für das nächste Jahr herausgekommen. Falls Sie noch keine Zeit gehabt haben, unseren Ratsch zuzuhören, Sie können nach 12 Uhr, also am frühen Nachmittag, haben wir dann den Podcast zum Nachhören unter br-heimat.de oder überall, wo man Podcasts rausfischen kann. Aber wenn Sie jetzt dabei sind, live, freuen wir uns sehr und ratschen gleich weiter. Ganz wichtig bei unseren regelmäßigen Ratschen hier, Dorothea, wenn du einmal im Monat da bist, sind die Namenstage. Und das Schönste in Bayern war immer, dass der Namenstag hat nochmal extra Geschenke gebracht. Das war immer toll. 5 Mark vom Opa.
Ui, ja, ich habe immer eine Biskuitrolle bekommen als Namenstagskuchen. Und da habe ich mich auch schon immer drauf gefreut.
Biskuitrolle?
Eine Biskuitroulade.
Das ist was Feines. Mit was gefüllt?
Mit
Marmelade.
Mit
Erdbeeren, ja.
Ja, außen, ja, aber ich habe im Februar Namenstag, also da gab es keine Erdbeeren. Und deswegen, also innen drin mit einer hellen Marmelade, entweder Aprikose oder Rinclos, also Rönneklodel, hieß bei uns Ringlo, meine Lieblingsmarmelade. Und außen drauf dann entweder Puderzucker, je nachdem, je nach Alter und wo ich dann älter geworden bin, mit einer wunderbaren Mokka-Creme, die meine Mama gemacht hat. Das war meine Namenstags-Biskuit-Roulade, genau.
Renikloden habe ich lange nicht gewusst, dass dasselbe ist wie das, wo ich immer gedacht habe, die heißen Ringlo. Der Opa hat einen Ringlo-Baum gehabt, aber ich wusste, dass das Renikloden
sind. Genau, bei uns waren es die Ringlo. Also ganz klar, ja. Wir haben auch immer Ringlo stand immer auf der Marmelade drauf.
Und ich habe Donald Duck gesagt, das wurscht, man hat es halt immer so ausgesprochen, genau. Wie man es gelesen hat oder wie man es gehört hat. Aber Namenstag, das war schon immer was Besonderes. Bei dir gab es ja auch wenig Dorotheen wahrscheinlich. Du warst
es
die Einzige in der Klasse.
Ganz wenig, ja, furchtbar. Ich wollte immer einen Namen, so wie heute, halt, wie man
heute. Sabine und Susanne wollte ich heißen.
Sabine, Susanne, mit Michaela, Hermine. Martina, Claudia. Das waren so die Namen, die relativ zahlreich in unserem Jahrgang so waren. Und ich wollte immer Sabine heißen. Und mit der Dorothea war ich einsam auf weiter Flur.
Ja, denkst, Hermine hat immer geheißen.
Ja, eben. Siehst du das? Kannst du es mir nachfühlen?
Ja.
Und dann gab es die absurdesten Abkürzungen in der Schule immer. Aber mittlerweile bin ich versöhnt mit der Dorothea, weil meine Eltern mir auch immer erklärt haben, was der Name eigentlich bedeutet und dass sie den ganz bewusst ausgesucht haben und dass es ein schöner alter Name ist. Und das hat mich zwar als Kind überhaupt nicht interessiert, aber mittlerweile bin ich ausgesöhnt mit der Dorothea und feiere halt für mich den Namenstag.
Mit einer Mokka-Creme-Biskuit-Rolle. Machst du es selber auch noch? Weil du bist ja eine sehr, sehr gute Köchin und Kuchenbäckerin.
Ja, wenn ich Zeit und Muße habe, dann mache ich es tatsächlich selber, weil ich die einfach sehr gern mag.
Jetzt sind wir aber von unseren Namenstagen, von den Oktober-Namenstagen ganz abgekommen. Der Michel war schon.
Der Michel ist schon vorbei am 29. September und jetzt sind wir im Oktober und zwar schon fortgeschritten. Franz von Assisi am 4. Oktober ist auch schon vorbei. Und die nächste ist eine, die auch wenige Namensgenossinnen hat. Das ist die Maria Pilar. Aber es gibt tatsächlich im ehemaligen bayerischen Herrscherhaus,
da gab's
die Tradition, Mädchen Pilar zu nennen.
Mhm. Das ist eine alte Wittelsbacher Prinzessin, die lange in Nymphenburg gewohnt hat.
Genau, die hieß Pilar. Mhm. Und da wurde aber das Maria immer weggelassen. Die hieß einfach Pilar. Und Pilar heißt ja eigentlich Säule, also auf Spanisch. Und die Maria del Pilar, das ist tatsächlich ein Name, der aus dem Spanischen kommt. Das ist eine bestimmte Muttergottesstatue, die eben auf der Säule steht. Und das ist ein Marienfest, was in Saragossa gefeiert wird. Und das ist über diese Verbindung der Herrscherhäuser nach Spanien, ist dieser Name Maria Pilar auch nach Bayern gekommen. Also wenn es in Bayern noch Pilars oder Maria Pilars gibt, die uns zuhören, dann haben die am 12., also übermorgen, ihren Namenstag. Und ein Namenstag, der gleich danach kommt, nämlich am 13. Oktober, das ist der heilige Koloman. Und auch heilige Kolomans gibt es heutzutage selten. Das ist ein selten vergebener Taufname. Das war früher ganz anders. Und der Koloman ist ein unglaublich spannender, angeblicher Heiliger, der aber nie heilig gesprochen wurde. Aber es heißt immer heiliger Koloman, weil ihm auch gar nicht so wenige Kirchen geweiht sind, dem Koloman. Und da hat man halt einfach angenommen, dass er heilig gesprochen ist. Aber in Wirklichkeit ist er nie heilig gesprochen worden. Und manche Maler, die in den Kirchen tätig waren, haben das auch gewusst. Da gibt es zum Beispiel ein kleines Kolomanskirchal, ein sehr schönes, wertvolles, wunderbares, was ich sehr liebe, aber es auch ein sehr schönes Ausflugsziel ist. Es steht nämlich direkt oberhalb des Nordufers vom Waginger-Tachinger See. Und dieser See erstreckt sich ja so ganz dünn und lang, so wie der Gardasee, von Nord nach Süd. Aber es ist der Waginger See im südöstlichen Bayern. Und am Hochnordufer steht eben dieses Kolomanskirchal. Mit Blick über den gesamten See und am Horizont sieht man dann die Berge. Das ist eine traumhafte Lage. Und dieses kleine alte Kirchal ist dem heiligen Koloman oder dem nicht heiligen Koloman geweiht. Und da gibt es eine Tafel drin, die ist kunstvoll gemalt mit den Lebensstationen des heiligen Koloman. Und da hat der Koloman als einziger, der da drauf vorkommt, keinen Heiligenschein. Da hat der Maler ganz genau gewusst, der ist nie heilig gesprochen worden, deswegen kriegt er auch keinen Heiligenschein.
Oh, der hat es aber genau genommen.
Der hat es ganz genau genommen. Und die Geschichte vom heiligen Koloman ist nämlich auch ganz erstaunlich und sehr lückenhaft. Also die Legende sagt, er kam aus Irland und war ein irischer Pilger, der natürlich durch Mitteleuropa pilgern musste, wenn er nach Jerusalem wollte. Und das war also einer der vielen Jerusalem-Pilger angeblich. Und auf seinem Weg hat er viele Spuren hinterlassen, unter anderem eine Kolomanskapelle am Nordostufer des Chiemsees, weil man nämlich gedacht hat, na, wenn er von Irland kommt, dann ist er ja auf der Westseite angekommen und dann ist er durch den Chiemsee geschwommen, damit er nicht so lang um den Chiemsee rumgehen muss. Und
ist da, logisch, ja.
Ist logisch, gell? Und wo er dann wieder an Land gegangen ist, da haben sie eine Kapelle gebaut, also eine kleine Kapelle, geweiht dem heiligen Koloman. Die steht jetzt in Hochstädt, das gehört zu Rimsting, weil es die nämlich wegen am Straßenbau ein bisschen versetzen hat müssen. Und dann ist er weitergegangen. Und ist zum Beispiel auch da in Waging vorbeigekommen, am Waginger See, wo jetzt die St. Kolomanskirche da am Nordufer vom Waginger See steht, mit einem wunderbaren gotischen Schnitzaltar von Gordian Guck. Und dann ist er auch vorbeigekommen in Fridolfing, das ist quasi direkt an der Salzach, an der Grenze zu Österreich. Da gibt es auch ein Kolomanskirche, ein ganz geheimnisvolles, wo es auch ein Brünnlein gibt, das sehr verehrt wird immer noch. Und dann ist er auf dem Weg nach Wien gewesen und da haben sie dann in der Stockerau kurz vor Wien haben sie ihn erwischt und aufgehängt, weil sie gedacht haben, es ist ein fremdländischer Spion. Und da hat sich dann das Wunder ereignet, dass der da ewig hing und zwar angeblich an einem Holunderbusch, was schon auch wieder nicht stimmen kann, weil ein Holunderbusch, der bricht zusammen, wenn da ein erwachsener Mann jahrelang dran hängt. Und dann kam ein alter Mann, der sich von dem Gehängten was abschneiden wollte, um damit jemanden gesund zu zaubern. Man hat nämlich geglaubt, dass Körperteile von Gehängten, dass man damit zaubern kann.
Oh Gott.
Ja, eigentlich ist es in der damaligen Denkart ist es nachvollziehbar, weil dieser Mensch, der ist ja körperlich noch anwesend, der hängt ja noch da, aber seine Seele ist ja quasi schon irgendwohin entfleucht ins Jenseits.
Das heißt, also ist die Verbindung da.
Genau, das heißt, er muss eine Verbindung herstellen vom Diesseits ins Jenseits. Das heißt, man muss mit ihm ja irgendwie zaubern können. So, und dann wollte dieser Mensch dem einen Finger abschneiden oder hat es getan und dann ist frisches Blut rausgeflossen. Woraufhin der das dem Pfarrer gemeldet hat, weil sowas hat man offenbar gleich dem Pfarrer gemeldet, der hat es dem Bischof gemeldet und dann ist es allgemein bekannt geworden. Und dann haben sie erkannt, dass das ja ein ganz besonderer, ein Heiliger gewesen sein muss und kein Spion. Und dann haben sie ihn abgenommen, haben ihn würdig bestattet und nach Melk überführt und haben ihn sogar für eine bestimmte Zeit zum Patron von Oberösterreich ernannt. Also das ist eine ganz skurrile Geschichte, durchzogen von unglaublich vielen lokalen Legenden auf dem Weg. Es gibt Forscher, die annehmen, dass den heiligen Koloman nie gegeben hat und dass der einfach nur stellvertretend eingesetzt wurde für vorchristliche Heilige, die so Brunnenheilige auch waren, weil es an ganz vielen Kolomans-Heiligtümern verehrte Brünnlein gibt. Auf jeden Fall war der Koloman früher höchstwahrscheinlich, weil er die Silbe Mann im Namen trägt, verehrt besonders von den jungen Mädchen, die ihn angefleht haben, dass er ihnen zu einem netten und freundlichen Ehemann verhelfen möge. Also die haben den heiligen Koloman angebetet.
Und am wievielten hat er nochmal Namenstag, der heilige Koloman? Damit
am 13.
die jungen
Oktober.
Haben wir noch ein bisschen Zeit.
Am 13. Oktober hat der Namenstag und es gibt ja auch, wer dann Richtung Schwaben fährt, in Schwangau eine wunderschöne Kolomanskirche, die steht so ziemlich einsam auf der Wiese unterhalb einer grandiosen Bergkulisse und da gibt es den Kolomansritt von Schwangau, der jedes Jahr stattfindet. Also der heilige Koloman ist ein ganz eigenartiger Heiliger.
Der kein Heiliger ist.
Der kein Heiliger ist und an dem sich schon viele Forscher die Zähne ausgebissen haben. Und nochmal zwei Tage später, am 15. Oktober, da hat die Resel ihren Namenstag. Und wahrscheinlich kennt jeder in Bayern eine Resel oder mindestens
oder hat da Tante Resi und Theresa. Und Theresia, es sind ja wieder sehr populäre Mädchennamen geworden.
Genau.
Also auch so melodiös. Ich finde Therese oder Theresia oder Resal einfach einen schönen Namen.
Das sind schöne Namen, die aber jetzt so die letzten Jahrzehnte eigentlich relativ wenig vergeben worden sind als Vornamen. Und erst seit einigen Jahren wieder gibt es wieder Theresas oder Theresias auch, die alle auf die Teresa von Avila zurückgehen, die im 16. Jahrhundert gelebt hat und eine Mystikerin und Kirchenlehrerin war und in Bayern sehr verehrt war, weil die Theresia in Bayern eben auch sehr bekannt geworden ist, nach ihrem Ableben sehr verehrt worden ist. Und deswegen hat es bei uns so viel Resal gegeben. Und es hat ja dann auch so spöttische Lieder gegeben, weil das Resal dann so das typisch bayerische Dorfmädel verspottet worden ist.
Verunglimpft worden, der schöne Name.
Verunglimpft worden ist. Und Gott sei Dank hat man sich davon erholt, weil was ich so schön finde, dass dieser Name so international verstanden wird. Mhm. Also der wird auf der ganzen Welt eigentlich verstanden. Und den gibt es auf der ganzen Welt. Und das ist eben diese Theresa von Avila. Und weil die in Bayern sehr populär war früher und jetzt Gott sei Dank wieder ist, gibt es auch einige Bauernregeln. Die bekannteste ist, weil sich's halt reimt, zu Theres beginnt die Weinles. Und das finde ich immer so nett, wenn diese Bauernregeln dann so auf die Reime rekurrieren. So wie bei der Dorothea heißt es ja immer, Dorothee bringt meistens Schnee. Also alles im Februar, was mit der Dorothea zu tun hat, reimt sich auf Schnee, wie die Dorothee, und auf die Therese, da reimt sich halt die Weinles.
Da folgen wir jetzt nach über 50 Jahre unser Herr Präfekt, unser Religionslehrer ein, der immer zu mir gesagt hat, Hermine o Jemini. Also da sind schon einige Vornamen etwas spöttisch verunglimpft worden.
Ja, das stimmt. Ja, und das Interessante ist, weil ich gerade gesagt habe, dass die Theresa im 16. Jahrhundert gelebt hat. Die ist 1593 gestorben und ist dann wirklich schon kurz nach ihrem Tod sehr verehrt worden. Und das hat sich dann auch auf die bayerische Namensgebung ausgewirkt, weil zum Beispiel im Jahr 1637 der Name Theresia in München so häufig vergeben worden ist, dass 3,3% der neugeborenen Mädchen in München Theresia geheißen haben. Und 12 Jahre später, das war dann 1650 umeinander, haben schon 8,3% Theresia geheißen. Und 1700, im Jahr 1700, also 100 Jahre nachdem sie gestorben ist, haben 15% der Mädchen in München Theresia geheißen. Also das war mehr als jede Zehnte, die Theres oder Theresia oder Theresa geheißen hat. Und so kamen halt die frühen Reseln. Weil wenn die Mama schon Resel geheißen hat und die Oma Resel geheißen hat, dann gibt es halt wieder
und Taufparty in Resel geheißen hat, dann
genau.
Hat das Martin Theresia geheißen.
Resel entstanden, weil sie eben dem Karmeliterorden angehört hat, der heilige Theresa von Avila. Und die Wittelsbacher Prinzessinnen natürlich alle Karmeliterinnen wurden und hier auch der Karmeliterinnenorden heimisch war.
Auch die berühmte Prinzessin Therese, die schon die erste Weltenbummlerin und Naturkundlerin war. Also Theresien waren Theresen, Theresas, Theresels waren immer alle interessante Frauen. 15% immerhin
haben Im Jahr Therese. 1700, genau.
Die Namenstage im Monat Oktober. Jetzt haben wir einen Heiligen gehabt, der gar kein Heiliger war, der Koloman. Und jetzt haben wir gleich einen Evangelisten.
Der ist wirklich ein Heiliger. Und die Theresa war auch eine Heilige, gell? Also die darf man nicht unter die Räder kommen lassen. Jetzt haben wir einen richtigen Evangelisten, nämlich den Evangelisten Lukas. Und wer jetzt nicht so genau weiß, was ein Evangelist ist, das ist einer
oder
der vier.
Oder vergessen.
Ja, man hört es ja immer wieder, aber ich sage es ganz gern dazu, weil ich meine, das weiß nicht jeder auswendig. Und ich finde das so interessant, wenn man das nämlich mal verstanden hat. Die Evangelisten, das sind die vier Evangelien geschrieben haben, aus denen in der Kirche oft vorgelesen wird. Und das sind eben Lukas, Matthäus, Johannes und der Venezianer Markus. Genau. Und diese Evangelistensymbole, die Symbole für die sieht man nämlich ganz oft in den Kirchen abgebildet. Und wenn ich sehe dann manche Leute, die dann so verständnislos in den Kirchen stehen und sagen, da sind auch noch Viere und da sind auch noch Viere und da sind auch noch Viere. Wenn man Viere, die ungefähr ähnlich abgebildet sind, sieht, dann sind das entweder die Evangelisten oder es sind die Kirchenväter. Sehr viel anders gibt es nicht. Oder?
Ein guter Trick, um sich zu merken. Danke, Dorothea Steinbach.
Und die vier Evangelisten, die haben wir gerade genannt und die haben auch Symbole. Das sind dann vier ältere Herren mit ihren vier Symbolen. Und das Symbol von dem Evangelisten Lukas ist der Stier. Also älterer Herr mit Stier. Und dann nur drei ähnliche andere. Das ist Lukas, der Evangelist. Der hat das Lukas-Evangelium geschrieben. Und das Besondere ist, dass man sagt, der Lukas hätte das erste Bild von der Mutter Gottes gemalt. Er hätte wirklich die Mutter Gottes abgemalt. Die hätte ihm quasi Modell gesessen. Und deswegen ist der Lukas unter anderem Patron der Maler, weil er angeblich die Mutter Gottes gemalt hat. Und in vielen Bildern, wenn er also nicht nur als Evangelistensymbol mit seinem Stier dargestellt ist, sondern wenn manche Maler haben ihn ein großes Gemälde gemalt und haben den Lukas dargestellt, wie er gerade die Mutter Gottes malt. Da kann man den Lukas auch ganz gut erkennen. Mhm. Und nachdem es Lukas auch ein ganz beliebter Taufname ist, mittlerweile immer beliebter wird, weil nämlich auch diese spanischen und italienischen Formen des Namens Luca, das ist ja auch der Lukas.
Für Mädchen wie für Buben?
Für Mädchen wie für Buben. Meistens heißen bei uns die Buben Luca. Aber das gibt eben auch den weiblichen Namen Luca. Und das ist auch einfach der Evangelist Lukas. Und die haben alle am 18. Oktober ihren Namenstag. Denen gratulieren wir dann am 18. Oktober. Das ist in einer guten Woche.
Geht noch weiter mit den Namenstagen.
Wir haben so viele Namenstage im Oktober. Also da kann man wirklich fast jeden Tag einen wunderbaren Namenstag begehen. Und am 20. Oktober, genau in 10 Tagen, hat der Wendelin Namenstag. Der Wendelin ist jetzt ein Name, der relativ selten vergeben wird heutzutage. Früher war der viel häufiger, weil der Wendelin früher ein ganz beliebter Viehpatron war. Und weil er so ein Beschützer der Tiere war, also insbesondere der sogenannten Nutztiere, also der Kühe und der Pferde, die man im Stall stehen gehabt hat, wurde der Vorname Wendelin relativ oft vergeben. Und erst im Laufe der Jahrhunderte hat der heilige Leonhard dem heiligen Wendelin den Rang abgelaufen. Und jetzt gibt es halt mehr Hartels und mehr Leons und Leos als Wendelins. Aber der Wendelin, ein wichtiger Schutzpatron der Tiere, der hat am 20. Oktober seinen Gedenktag und seinen Namenstag. Der ist höchstwahrscheinlich auch der Namenspatron des Wendelsteins, ein sehr bekannter Berg in der Rosenheimer Gegend.
Und nicht zu vergessen Loriot mit Wim, Wum und Wendelin. So ist Wendelin ganz populär geworden.
Genau, so ist der Name Wendelin immer noch bekannt. Und eigentlich ist er eben ein ganz stark intensiv verehrter heiliger Beschützer der Tiere gewesen. Und die Wendelinskapelle, die heute noch auf dem Wendelstein steht, die ist entstanden, weil ein Bauer seine Rösser gesucht hat, die auf dem Wendelstein geweidet haben. Und im dichten Nebel hat er sie nicht mehr gefunden und hat sie gesucht und hat sie dann dem heiligen Wendelin dem heiligen Wendelin versprochen, dass wenn er die Rösser wiederfindet, dann wird er da eine Kirche stiften. Und dann ist eben diese kleine Wendelsteinkapelle entstanden, die dem Wendelin geweiht ist. Also das ist und das Ganze war Anfang des 18. Jahrhunderts. Das heißt, 1718 umeinander war der Wendelin noch im Bewusstsein der Bayern, der Bauern, die ihre Tiere dem heiligen Wendelin
also ein wichtiger Schutzpatron
anvertraut haben. Ein ganz wichtiger Schutzpatron, der heilige Wendelin.
Du blätterst um, gibt es noch einen Namenstag?
Ja, es gibt unglaublich viele Namenstage. Also alle werden wir wahrscheinlich nicht mehr nennen können. Aber unbedingt müssen wir auf die Ursula eingehen, die nach dem Wendelin Namenstag hat, nämlich am 21. Oktober. Die heilige Ursula von Köln und ihre angeblich 11.000 Gefährtinnen. Das hat zu schönen Abbildungen geführt, wenn man die heilige Ursula sieht oder wenn man eine Heilige sieht, wo sich in ihrem Hintergrund unglaubliche weibliche Menschenmengen drängen, dann sind es die 11.000 Gefährtinnen, die sich hinter der heiligen Ursula zusammendrängen. Und auch die Ursula hat zu einer ganz bekannten Bauernregel geführt, die nämlich heißt: Ursula, bring's Kraut herein, sonst schneien Simon und Judah drein. Und das kann man sich so gut merken, weil also ich verbinde seitdem die Ursula immer mit dem Kraut. Dabei war das eine ganz elegante junge Frau, die den Märtyrertod für ihren Glauben gestorben ist. Aber in Bayern hat man sie halt mit dem spätesten Erntetermin fürs Kraut verbunden. Ursula, bring's Kraut herein, sonst schneien Simon und Judah drein. Und Simon und Judah, die sind natürlich später, da hat man dann Angst gehabt, dass da schon schneit. Das war der heilige Simon und der heilige Judas Thaddäus, die am 28. Oktober ihren Namenstag feiern. Und das waren beides Apostel. Und die haben gemeinsam das Evangelium verkündet angeblich und sind angeblich auch gemeinsam gemartert worden und gemeinsam gestorben. Und deshalb haben sie auch am gleichen Tag Namenstag, nämlich am 28. Oktober. Judas Thaddäus ist ein Name, der relativ selten vergeben wird als Vorname. Ja, aber
Judas wüsst ihr jetzt nicht. Thaddäus schon,
weil das ist der Zuname quasi von dem Judas. Aber Judas nennt man keinen, weil der mit dem anderen Judas ja verwechselbar ist. Gell? Aber Simon wird relativ häufig vergeben.
Simmerl gibt es oft.
Wobei man dann zwischendurch in Gebieten, wo man Dialekt gesprochen hat, vorsichtig war, jemanden Simon zu nennen, weil irgendwann jemand auf die Idee gekommen ist, dass der Simo, wenn man das als Dialekt gesprochen versteht, dann ist sie der Mo. Also so hat man ein Simandl oder ein Simon ist ein Pantoffelheld. Das ist ein Synonym, also so bezeichnet man auch einen Pantoffelhändler.
Da muss man erst mal drauf kommen.
Gell? Wahnsinn, weil sie der Mo ist. Und deswegen wird der gern auch verkleinert mit der Verkleinerungsendung, mit dem Diminutiv im Bayerischen, das ist ein Simandl. Und das ist eben auch ein Ausdruck dafür, für jemanden, der nicht Simon heißt, sondern angeblich unterm Pantoffel der Frau steht, naja, so ein Simandl, sagt man dann so leicht mitleidig. Also das, da muss man schon drauf kommen, wie du sagst. Und dann sind besonders spitzfindige Witzfiguren draufgekommen, zu sagen, das ist ja Simon und der Erwei. Also sie ist der Mo und er ist das Wei.
Das ist also da der Erwin, oder wie?
Simon und Erwei. Das also sind dann die Kombinationen.
Allen Simons und Simonen lassen Sie sich den schönen Namen nicht verderben.
Genau, lassen Sie sich den schönen Namen nicht verderben. Weil der Simonstag nämlich ein großer Lostag auch geworden ist, eben weil er am 28. Oktober liegt, wo dann, heute ist das Wetter nicht so schön, aber gestern haben wir einen goldenen Oktobertag gehabt und das geht vermutlich noch eine Zeit so weiter. Und früher war es aber so, dass man so ab Mitte Oktober schon gefürchtet hat, dass der Schnee kommt und dass der dann auch liegen bleibt. Und da hat oft der Simon- und Judatag dafür herhalten müssen. Da heißt es nämlich zum Beispiel, wenn Simon und Juda vorbei, dann rückt der Winter herbei. Oder Simon und Jude hängen an die Staudenschnee.
Das reimt sich gerade noch.
Aber ganz knapp. Das ist der Simon und Juda-Tag am 28.10. Der Simon ist ohne Judas Thaddäus relativ häufig auch zum Beispiel in so Altären abgebildet, in gotischen Schnitzaltären. Weil er unter anderem einer der Patrone der Holzfäller und Waldarbeiter ist, weil er immer mit der Säge dargestellt wird. Weil eine besonders grausame Version seiner Märtyrerlegende nämlich behauptet, er sei mit einer Säge zersägt worden. Und deswegen ist der Simon immer mit der Säge dargestellt. Also ein populärer bayerischer Heiliger mit Säge, das ist dann meistens der heilige Simon.
Aber wir können den Wolfgang noch machen.
Der heilige Wolfgang hat nämlich am 31. Oktober seinen Namenstag. Und deswegen dürfen wir den nicht vergessen, weil es gibt viele Wolfgangs. Es ist nach wie vor ein beliebter Taufname. Und der heilige Wolfgang von Regensburg, den hat es auch wirklich gegeben im Gegensatz zu manchen Heiligen, an deren Existenz wir ja zweifeln, weil die schon so lange her ist oder legendäre Figuren sind. Den heiligen Wolfgang hat es wirklich gegeben, der war Bischof von Regensburg und ist 994 gestorben. Und der heilige Wolfgang hat viele Spuren in Bayern hinterlassen, weil der von Regensburg ja bekanntlich nach Österreich gezogen ist, an den damaligen Abersee, weil er da einem Streit in Regensburg entgehen wollte. Und dann ist er an den Abersee gezogen und hat da bekanntlich dann seine Axt vom Falkenstein geworfen und hat gesagt, wo die Axt aufkommt, will ich eine Kirche bauen. Die hat er auch gebaut. Und seitdem heißt der Ort, wo die Kirche steht, St. Wolfgang und der Abersee heißt Wolfgangsee. Das ist jetzt die Kurzversion der langen, interessanten Geschichte vom heiligen Wolfgang. Und auf dem Weg von Regensburg an den Wolfgangsee, wenn Sie sich das so bildlich vorstellen, da muss man quasi ganz Bayern, also fast ganz Bayern, Altbayern, von Nord nach Süd durchqueren. Und an dieser gedachten Route gibt es sehr, sehr viele Wolfgangskirchen, weil St. Wolfgang am Wolfgangsee dann ein ganz beliebtes Pilgerziel wurde. Da gibt es einen Durchschlupfstein, da gibt es eine heilige Quelle. Also da gibt es alles, was Wallfahrer früher so erwartet haben, dass man also da sich heilen kann durch das Einnehmen von dem Wasser oder durch das Durchschlüpfen oder durch das Besuchen der Messe oder durch das Abgeben von einem Opfer. Und deswegen gibt es auch auf dem Weg dahin sehr viele Wolfgangskirchen, wo die Menschen dann hingepilgert sind und den heiligen Wolfgang verehrt haben. Und ganz viele von diesen Pilgerzielen haben eben ein Wolfgangsbrünnlein oder sogar Durchschlupfsteine, also einer der berühmtesten Schlupfsteine.
Da hast du ein Beutel drin, glaube ich, im neuen Kalender mit dem Durchschlupfstein.
Da, genau.
Herrlich.
Da habe ich nicht nur eines, sondern mehrere. Da sieht man nämlich genau, wie der Stein ausschaut und wie man da durchschlupft. Da hat nämlich die Barbara Schleifer netterweise, die Mesnerin, die genau weiß, wie man das anstellt, dass man durch diesen engen Schlupf durchschlupfen kann. Die hat mir das vorgeführt und da habe ich dann mehrere Fotos gemacht, damit die Leute, die das nachmachen wollen, auch die Möglichkeit haben, da durchzuschlupfen.
Das musst du mal erzählen mit dem Durchschlupfstein.
Weil es nämlich heißt, dass bei vielen Durchschlupfsteinen, die es überall gibt, die gibt es auch viel auf den britischen Inseln und bei uns gibt es auch Durchschlupfsteine, da heißt es immer, man kann Leiden abstreifen oder man kann Rückenleiden abstreifen, weil man da ja richtig teilweise sich ganz eng durchzwängen muss und dann kann man sich schon vorstellen, dass man da was abstreift. Und bei diesem Durchschlupfstein in St. Wolfgang bei Rabenden im Chiemgau ist es so, dass es heißt, dass es auch gegen unerfüllten Kinderwunsch hilft, das Durchschlüpfen. Und deshalb nimmt man an, was man auch annehmen kann, wenn man den Durchschlupfstein einmal genauer anschaut, dass das eigentlich schon ein vorchristlicher Brauch ist, der dann nur ins Christentum rübergewandert ist und mit dem Namen des heiligen Wolfgang versehen wurde, weil das ein vom Felsen aus, vom Gletscher früher in der Eiszeit ausgewaschener Felsen ist, ein riesiger Felsen, über dem diese Kirche dann erbaut worden ist. Und dieser riesige Felsen mit den ganz tiefen, ausgewaschenen, so weich ausgewaschenen Löchern, diese Gletschermühlen heißt es, wenn auf so einem Felsen, wenn da ein kleinerer Stein in solchen Löchern durch das Gletscherwasser immer rundherum, wie in so einem Mühlstein, rundherum geschleudert wurde, dann hat er natürlich im Lauf der vielen, vielen, vielen Jahre so eine relativ runde, symmetrische Höhlung ausgehöhlt. Das nennt man eine Gletschermühle. Und in diesem Felsen, über dem die Wolfgangskirche gebaut ist, sind zwei so ganz tiefe Gletschermühlen, so tiefe, runde, weiche Vertiefungen. Und da haben die Frauen früher wahrscheinlich Wasser reingegossen, haben mit dem Wasser quasi symbolisch den Stein befruchtet, in der Hoffnung, dass sie selber auch befruchtet werden und schwanger werden. Und haben dann dieses Heiligtum aufgesucht, eben mit der Bitte um Kinder. Und offensichtlich war das so, dass dieser vorchristliche Brauch auch in christlichen Zeiten dann durchgeführt wurde. Und das war natürlich nicht sehr beliebt in der christlichen Kirche. Und deswegen wurde dann im Barock verfügt, dass da was drüber gebaut wurde. Also dass der nackerte Felsen dann überbaut wurde mit so einem rotmarmornen Altaraufsatz. in dem so ein halbrunder Durchschlupf ausgespart wurde. Und dieser halbrunde Durchschlupf, der ist wirklich relativ eng. Also wenn man jetzt sehr gelenkig und sehr dünn ist und genau weiß, wie man es machen muss, dann
bleibt man hängen.
Dann bleibt man da eher hängen.
Was hat die Meisterin gesagt? Passiert das oft?
Die hat sich dann nicht weiter geäußert, sondern hat gesagt, also eigentlich probieren es eh nur die Leute, die dann schon wahrscheinlich durchkämen. Und sie sagt einer genau, wie das geht. Man muss nämlich mit dem einen Bein in das eine Loch, mit dem anderen Bein in das andere Loch steigen und dann erst den rechten und den Arm und dann den Oberkörper und sich da durchzwängen. Also die Beutel im Kalender, da sieht man, dass man schon sehr gelenkig sein muss.
Also wer durchschlupfen will, bitte vorher die Beutel im Kalender anschauen.
Bitte unbedingt oder die Mesnerin fragen. Aber angeblich gibt es auch Erfolgsmeldungen, dass also tatsächlich Frauen, die vorher nicht schwanger werden konnten, dann ein Kind bekommen haben.
Darum hat es so, in unserer Kindheit hat eigentlich jeder zweite Bub Wolfgang geheißen. Jeder zweite Lausbub.
Da hat es wirklich viele gegeben, gell?
Hat geholfen offensichtlich. Sind dann dem heiligen Wolfgang gewidmet.
Der heilige Wolfgang oder der Wolfi, genau. Also ich habe einen Onkel Wolfi. Also es gibt Wolfgänge in allen Generationen. Und der war eben sehr wichtig für Bayern und auch für Teile Österreichs. Und deswegen ist der heilige Wolfgang nach wie vor ein beliebter Taufname in Bayern und Österreich. Und ein hochverehrter Heiliger, der am 31. Oktober Namenstag hat. Und auch noch eine beliebte Wolfgangsquelle wollte ich erwähnen. Das ist St. Wolfgang im Goldachtal in der Nähe von Dorfen und Isen. Das ist auch eine Wolfgangskirche, die das anschauen, die einen Besuch wirklich wert ist. Also wer da die Gelegenheit hat, soll sich
unbedingt... Wo ist das ungefähr?
Das ist ungefähr zwischen Dorfen und Isen. Also man fährt vom Chiemgau aus einfach senkrecht hoch nach St. Wolfgang. Das heißt tatsächlich, St. Wolfgang liegt im Goldachtal, ist eine ganz große Wolfgangskirche. Da hat es erst nur eine kleine Wolfgangskapelle gegeben, die über eine Quelle gebaut worden ist. Dann sind da so viele Wallfahrer gekommen, dass eine größere Kirche nötig war und auch die sich das haben leisten können. Dann wollten sie aber die hochverehrte kleine Kapelle nicht abreißen. Dann haben sie die große Kirche über die kleine Kirche gebaut. Also man kommt dann zur großen Kirchentür rein und steht, und links ist dann die kleine Eudekirche mit der Quelle. Und dann gibt es eine riesenhafte Wolfgangskirche darüber gebaut. Und es gibt mehrere Quellauslässe. Also einer ist draußen vor der Kirche, der wird im Winter zugemacht, da kommt man da nicht hin. Und einer ist nach wie vor in der kleinen Kapelle in der großen Kirche, wo man also immer noch Wasser rausschöpfen kann.
Und auch das steht im neuen altbayerischen Festtags- und Brauchtumskalender 2025.
Die Geschichte vom heiligen Wolfgang. Genau, das steht alles in unserem Kalender drin. Wir haben, wie gesagt, alle Namenstage drin. Wir haben manche Namenstage herausgehoben, wenn es also ganz ein besonderer war. Und manche Schicksale auch, also zum Beispiel von dem Räuber Kneißl, der ja nächstes Jahr eigentlich ein trauriges Jubiläum hat. Der ist nämlich geboren 1875, das heißt, der hat seinen 150. Geburtstag, hätte der feiern können, wenn er nicht ein sehr tragisches Leben gehabt hätte und als ganz junger Mann dann leider hingerichtet wurde, weil er einfach auf die schiefe Bahn geraten ist.
Und eine Lieblingsgeschichte wollte ich nur sagen, oder glaube ein Lieblingsrezept, jetzt weiß ich es gar nicht mehr, aus dem neuen Kalender.
Ach, da gibt es so viele, aber ich wollte nochmal auf das Baumwollbrot am Josefitag hinweisen, weil
19. März.
Am 19. März, da backen nämlich die Berchtesgadener Bäuerinnen ein Baumwollbrot. Das ist bis in die 1880er Jahre, steht in den Quellen, ist es regelmäßig in Berchtesgaden als besondere Speise zum Josefitag gebacken worden. Und dann hat es, und der Josef ist ja der Patron der Schreiner oder die mit dem Holz zu tun haben, und dann hat es da irgendwelche Spaßvögel gegeben, die in das Baumwollbrot irgendwelche Nägel und irgendwelche Spreißel und irgendwelches Holz einbacken haben.
Hand von meinem Opa sei, der hat also gesagt.
Genau. Und dann ist der Brauch abgekommen, dann ist es sogar verboten worden mit dem Baumwollbrot. Und das haben jetzt vor wenigen Jahren eigentlich die Bäuerinnen im Berchtesgadener Land, die sich da zusammengeschlossen haben zu einem Bäuerinnenverbund, die haben diesen Brauch wiederentdeckt und haben dieses Rezept wieder ausfindig gemacht. Und ich habe die Bäuerinnen ausfindig gemacht. Und die waren so nett und haben mir das Rezept gegeben und mir ein Foto geschickt. Und deswegen haben wir jetzt das Rezept für das Baumwollbrot und das Foto in unserem neuen Kalender Altbayerischer Festtags- und Brauchtumskalender 2025 drin. Und den Brauch vom Baumwollbrot am Josefitag in Berchtesgaden haben wir auch drin. Und wir stellen Vermutungen an, woher dieser eigenartige Name Baumwollbrot
ja,
kommt.
Ja, Baumwolle war ja in Bayern noch nicht so populär.
Überhaupt nicht. Also da hat man ein härenes Pferd gehabt, sozusagen. Ein Leinen oder sogar Hemd aus Brennnesselfasern. Also Brennnesseln und Leinen, das waren die Fasern damals. Und wenn es wärmer hat sein sollen, dann hat man Wolle gehabt. Und Baumwolle war was Kostbares, was also nicht so gang und gäbe war.
Und woher kommt es jetzt?
Und ja, wir spekulieren immer noch und das verrate ich nicht, das steht im Kalender.
Du machst aber spannend.
Ja.
Viel hat sie uns verraten bei unserem Ratsch, bei unserem Brauchtumsratsch Dorothea Steinbacher. Viel können Sie auch nachlesen im viel zitierten altbayerischen Festtags- und Brauchtumskalender, der immer eine Freude ist, ihn durchzublättern, Neues zu erfahren, über Altes wieder einmal zu hören, das man teilweise vergessen hat. Wenn wir so ratschen, kommen uns beiden ja auch immer so Kindheitsgeschichten, was man gemacht hat, was man nicht gemacht hat. Dankeschön auch für Ihre Mails, die Sie uns ins Studio geschickt haben, zum Beispiel ein Foto von der Kirta Hutschen. Sehr
ja,
lustig,
danke,
immer noch
Dank.
Populär. Und wir freuen uns auf den nächsten Ratsch im November, Dorothea.
Da freuen wir uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Und weil ich immer gefragt habe, den Kalender gibt es überall da, wo es Bücher gibt. Das ist nämlich ein dicker Kalender, der ist über 130 Seiten dick. Der ist wie ein Buch. Kostet 18,90 im Buchhandel, den gibt es überall im Buchhandel zu kaufen, weil ich nämlich viele Rückfragen gehabt habe, ja, wo gibt's denn den Kalender? Da gibt's ihn, in der Buchhandlung.
Ganz wichtig, hätten wir jetzt beinahe vergessen zu erwähnen, weil wir beide gerade an unseren Kastanien rumspielen. Das ist nämlich auch ein schöner Brauch, wenn man Kastanien in der Hand hat oder in der Tasche hat, dann geht einem das Geld nicht aus.
Deswegen stecken wir jetzt beide die Kastanien in unsere Manteltaschen hinein.
Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Dankeschön fürs Zuhören, für Gott und Dankeschön, dass du da warst, Dorothea Steinbacher.
Auf Wiederhören.